von Binnenland und Waterkant. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk.
Er ist unser Steven Spielberg Schleswig-Holsteins. Er bringt unser Land auf große Leinwand und 16:9 Fernseher, ob Tatort, Großstadt, Revier, Fraktus oder am Tag, als Bobby Ewing starb, die Schimmelreiter. Mein Gast heute Abend, der Regisseur Lars Jessen. Moin.
Moin, moin.
Ist das in Ordnung, wenn ich sage Steven Spielberg, oder ist das eher eine Beleidigung?
Ich bin Fan von Steven Spielberg. Ich habe viele Filme von Steven Spielberg, die ich super finde. Und für mich steht er natürlich für E.T. und solche unglaublich guten Filme, die wir damals in unserer Jugend geguckt haben.
Wir sind die Generation, es ist einfach so.
E.T. ist echt ein Top-Film, ne? Da kann man nichts sagen.
Aber er wird jetzt nicht ganz oben stehen wahrscheinlich auf der Liste deiner Regievorbilder.
Nee, da bin ich eher so im englischen Bereich unterwegs, so wirklich im klassischen Sozialdrama. Ich weiß nicht, ob der Name Mike Leigh oder Ken Loach überhaupt jemandem was sagt, aber das sind so für mich die Leute, weil die immer auf der Suche nach der Wahrheit sind, während Spielberg ja quasi die amerikanische Heldenreise neu erfunden hat. Also ich bin da, was meine persönlichen Vorbilder angeht, eher sozusagen beim Down-to-Earth, beim Erdigen.
Wir googeln das alles nochmal. Was macht so ein Regisseur eigentlich? Wie wird man das? Wie ist das, wenn eine der Hauptrollen an Schleswig-Holstein geht? Über all das und vieles mehr werden wir reden heute Abend. Wir haben uns getroffen, du wirst dich erinnern. Ich glaube, am Set spricht man auch immer davon, ich hatte eine Statistenrolle beim Großstadtrevier.
Du bist da ordentlich plakatiert in den Aufenthaltsräumen und die Leute zittern immer noch vor dieser
Wahrheit. In Wahrheit erinnerst du dich nicht, weil man kann sich gar nicht an so viele Statisten und Komparsen erinnern,
also
oder?
Da?
Ich war mal da, ja. Mit der Kollegin Maja Herzbach. Man drängelt sich ja rein, wo es nur geht. Ja? Einmal auch
das
raus.
Showbusiness. Ne?
Ja, absolut. Ich wollte mich perfekt vorbereiten auf heute Abend und endlich, und ich gestehe, ich habe ihn noch nie gesehen, am Tag, als Bobby Ewing starb, sehen, findest du nirgendwo. Ich wäre bereit gewesen, deine Kreditkarte mit Geld zu füllen gestern über iTunes, über Amazon, Netflix, was weiß ich.
Nicht mal auf YouTube?
Nein, nicht mal YouTube. Wie kommt das?
Das liegt wahrscheinlich daran, dass der Film schon so alt ist und der Verleih, der den Film damals ausgewertet hat, mittlerweile pleite gegangen ist. Und ist also ich würde jetzt die Rechte von dem Film dir zuliebe nochmal eruieren und dann nochmal bei iTunes anrufen, dass man
ihn. Ja, stell's rein. Ja. Ich meine, es ist immer ein Passent für den Regisseur wahrscheinlich auch dann, oder? Ja, gut. Ich würde dich bitten, dass du dich einfach ein bisschen selber vorstellst. Es soll Menschen geben, die wissen noch nicht so viel über Lars Jessen. Und das Praktische ist, dass ich das wie immer vorbereitet habe, in Ich-Form geschrieben. Du müsstest das eigentlich nur vorlesen. Wenn es Korrekturbedarf gibt, äußere ihn. Hier ist es.
Das ist vorbei. Okay.
Das ist nicht das Spiel, dass du vorher guckst und dann sagst, was nicht richtig ist. Schön beim Lesen korrigieren.
Mein Name ist Lars Jessen. Ich gehe straight auf die 50 zu und bin vom Beruf Regisseur. Das ist keine Selbstverständlichkeit, wenn man aus Schleswig-Holstein kommt, wo es zwar unglaublich viele schöne Motive gibt, aber das NDR-Landesfunk aus Schleswig-Holstein so etwas wie die größte Medienschmiede des Landes ist. Und nach Hollywood sieht es hier wirklich nicht aus. Also brauchte es die Video-AG meiner Meldorfer Gelehrtenschule, um mich auf den Weg zu bringen, auf dem ich bis heute ganz erfolgreich bin. Und einen Kurzfilm von Detlef Buck, der mir gezeigt hat, dass man auch mit wenig Mitteln großartige Filme machen kann. Gut, vielleicht hätte ich das Abi wichtiger nehmen sollen als den Film zur Abi-Abschlussfeier, dann wäre ich vielleicht mit besseren Noten ins Berufsleben gestartet. Aber am Ende hat keiner mehr danach gefragt. Meine Karriere begann mit einem Regievolontariat. Mit Mutter Beimer bin ich per Du, denn eine meiner ersten Stationen war das Set der Lindenstraße. Beim Studium an der Kölner Kunsthochschule für Medien konnte ich erste wichtige Kontakte knüpfen. Dann machen wir uns nichts vor. Networking ist in meinem Beruf überlebenswichtig, denn um einen Film zu drehen, braucht es nicht nur eine gute Idee, ein Drehbuch und tolle Schauspieler, es braucht auch viel Geld. Manchmal aber auch nur einen netten Abend, ein paar Bier, denn zwei Bier waren der Preis, für den ich Rocco Schamoni die Rechte für die Verfilmung von Dorfpunks abgekauft habe.
Alles richtig?
Ich glaube, ja. Tatsächlich. Man kann nicht meckern, gut recherchiert.
In der Präsentation hättest du das noch ein bisschen anders anlegen können auch.
Ich
hätte vielleicht auch Regie führen sollen.
Ja.
Ja, das war auch gemein. Das war mir so Impro.
Ich finde es gut. Ich hab die Hausaufgaben gut gemacht.
Lindenstraße wirklich, ne? Da ging das dann so richtig los?
Ja, also das war tatsächlich mein erster Kontakt mit so einer Art von professionellen Filmset. Wenn der Lindenstraße begann die Arbeit montags um 12 und endete freitags um 12.
Ja, freitags um 1 macht jeder seins.
Das genau, und wir konnten alle wieder zurück nach München und ich war dort neu in der Stadt und habe mich beworben. Und da die überall Leute suchten, bekam ich den Job dann als Volontär an der Lindenstraße. Und das ist etwas, was ganz selten ja ist, dass wirklich Regieausbildung gemacht wird. Und da hatte ich einen ganz tollen Regisseur, der mich ganz viel machen ließ. Und so saß ich dann quasi, war ich dann vom Fan der Serie, saß ich dann tatsächlich an dem echten Sofa von Mutter Beimer. Und die Wohnungen sind alle ebenerdig nebeneinander aufgebaut. Man kann also von der Praxis von Dr. Dressler, mit 5 Schritten ist man in der WG von den Zenkers gewesen. Und das hat mich wirklich total umgehauen, weil das hatte wirklich, ja, es roch dann auch nach diesem komischen brennhemmenden Farbmittel dort. Das hat so eine eigene, wie eine Schule hat ein TV-Studio einen eigenen Geruch. Die riechen alle gleich wegen dieser Farbe.
Im schönen Köln-Bocklemünd, oder?
Genau, Köln-Bocklemünd.
Gut. Du hast deine Musik mitgebracht, sehr, sehr viel. Es ist schwer, deine Auswahl zu finden. Ich würde jetzt Elton John Tiny Dancer schon mal nehmen. Warum der?
Einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Almost Famous von Cameron Crowe. Und für mich total wichtig, der Film für mein ganzes Leben, meine Karriere, weil es geht letztlich um Uncoolness und Coolness bei dem Film. Die Geschichte von Cameron Crowe selber, der mit Led Zeppelin in den 70er Jahren auf Tour geht als Journalist einer Schülerzeitung und herausfinden muss über sich selber, dass es manchmal viel cooler ist, uncool zu sein, weil man dann die ganzen Verrückten angucken kann, ohne selber verrückt werden zu müssen.
Ja, Lars Jessen, der Regisseur mit der Mütze, das ist ja auch ein Markenzeichen von dir tatsächlich. Du hast jetzt auch eine auf.
Ja, ich bin, hab mir das so angewöhnt. Ich weiß auch nicht, man kommt dann irgendwann nicht mehr davon los, aber ich bin ein Pollenallergiker. Und deswegen trage ich im Sommer kurze Haare und meistens irgendeine Mütze, damit mir die Pollen nicht reinwehen. Sonst muss ich jeden Abend Haare waschen. Ich bin ja auch Öko und will nicht so viel Wasser verschwenden.
Gut. Wie ist das so als Regisseur? Also, um mal Klischees zu bedienen, man stellt sich vor, da sitzt eben einer auf diesem schönen Regiestuhl, da steht dann Regie hinten drauf oder in deinem Fall wahrscheinlich Jessen und fuchtelst wild mit den Armen, sagst aus, alles nix, machen wir nochmal. Du bist unglaublich freundlich zur Hauptdarsteller, Diva, und trittst nach unten in Richtung Statisten und Komparsen. Ist das so?
Nee, überhaupt nicht. Also aufgeregt bin ich eigentlich eher an den Punkten, wo es darum geht, ob Projekte realisiert werden oder nicht. Da gibt es manchmal eben so Zeitpunkte. Klappt das jetzt oder nicht? Bekommt man das Geld zusammen? Bekommt man die Zusage oder nicht? Und ich bin natürlich meistens morgens aufgeregt nach der Ausstrahlung, weil man dann angerufen wird, wie die Quote war bei den Fernsehsachen. Am Drehort bin ich eigentlich nicht aufgeregt. Die Hausaufgaben macht man sowieso vorher. Man macht genauso wie du, bereitet sich vor, weiß, was an dem Tag dran ist. Die Tage sind sehr eng. Außerdem liegt mir das nicht. Ich bin recht harmoniebedürftiger Mensch. Ich mag das gerne, wenn gute Laune ist am Set. Wir haben so einen tollen Beruf. Mich nervt das eher, wenn jemand versucht, schlechte Laune zu verbreiten oder irgendwo Stress zu machen. Und am Ende ist es natürlich auch hierarchisch. Ich muss die Entscheidung treffen. Wenn es Zeitnot gibt oder Stress ist, dann muss ich auch sagen,
welche Entscheidung? Also um das auch mal klar zu machen, welchen Gestaltungsspielraum hat so ein Regisseur eigentlich?
Schon eine ganze Menge, aber ich bin natürlich auch in der Drehbuchentwicklung dabei. Es wird auch kein Schauspieler verpflichtet, ohne dass ich den auch gut finde. Ich suche jedes Motiv aus, überall, wo wir drehen. Also das sind dann schon so stilistische Fragen. Also wie sieht ein Innenraum aus? Ja, wie ist der ausgestattet? Wie sehen die Sofas aus? Wie sehen die Vorhänge aus? Aber gerade bei den Komödien hat man, glaube ich, schon einen relativ großen Einfluss. Was ist lustig? Wie lange muss man die Pause machen? Das ist aber, sagen wir mal, wesentlicher Bestandteil meiner Arbeit. Dass man vielleicht nach außen den gar nicht so sehr sieht, aber am Ende versucht man natürlich, sowas wie eine Handschrift zu hinterlassen, einen Stil, einfach Sachen, die man selber gut findet. Und das ist in der Summe dann eine ganze Menge, die ein Regisseur dann auch jenseits der Besetzung oder des Drehbuchs noch in der Hand hat.
Jetzt hast du gesagt, du bist besonders aufgeregt in dem Moment, wenn es darum geht, ob genug Geld kommt. Das heißt, du musst dich auch um solche Dinge kümmern.
Ja, also wir sind als Regisseure ganz, ganz elementar bei der Finanzierung von Projekten, sowohl von Kino- als auch von Fernsehprojekten beteiligt. Das sind tatsächlich Sachen, teilweise Jahre, die dann ins Land gehen. Also du hast am Tag, als Bobby Ewing starb, angesprochen. Das war natürlich ganz am Anfang, aber da haben wir 6 Jahre am Drehbuch und an der Realisierung dieses Projekts gearbeitet. Aber auch Sachen wie Fraktus haben 13 Jahre gedauert. Jetzt der Film Jürgen mit Heinz Strunk und Charlie Hübner. Von der ersten Idee bis zum ersten Drehtag 20 Jahre.
Ehrlich?
Ja, das hört sich furchtbar lang an, weil man schleppt diese Projekte dann mit sich rum. Ja. Irgendwann fängt man an, was zu schreiben. Dann gibt es eine erste Drehbuchfassung. Dann muss man, ja, weil das eben so furchtbar teuer ist, das, was wir machen, eben viele Leute immer mit ins Boot bekommen.
Schauen Sie sich den an. Ich habe den da beim Fernsehen, ne, letztes Jahr. Durch Zufall, ich wusste gar nicht, dass er von dir ist. Ein großartiger Film. Und 20 Jahre tatsächlich. Das heißt, da hat einer eine Idee. War das deine Idee?
Das war ein Hörspieler von Heinz Strunk. Und ich habe Heinz Strunk über eine CD kennengelernt, die mir Andreas Altenburg, der ja auch ganz bekannt ist hier beim NDR, zugesteckt hat.
Ja, ein lieber Kollege.
Und das war so eine 50er Auflage und da war eine Telefonnummer drauf und die hat mich dann einfach angerufen und Heinz Schunk kennengelernt. Und da war eben Jürgen Dose, der Protagonist des Films Jürgen, heute wird gelebt, schon drauf als Hörspielformat. Und dann haben wir uns kennengelernt und wir haben damals schon gesagt, das müsste doch irgendwann mal irgendwie auch verfilmt werden. Da waren wir beide aber so unfassbar kleine Lichter, dass das sehr, sehr, sehr weit entfernt war. Und wir haben das irgendwie nie aus den Augen verloren. Und am Ende des Tages standen wir dann vor jetzt gut einem Jahr in Polen am Set und haben tatsächlich diese Sachen gedreht, die wir Jahrzehnte mit uns mitgeschleppt haben. Ja. Und ja, glücklicher kann man gar nicht sein, wenn man mit dem ganzen Quatsch dann tatsächlich da durchkommt.
Die beiden auf Frauensuche in Polen. Und den Film gibt es bei iTunes.
Den Film gibt es
bei iTunes runterladen
und überall bei Netflix. Sonst auch.
Ja,
und wird auch oft wiederholt. Auch bei einer ARD-Mediathek ist er gelegentlich zu finden.
Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Nur auf NDR 1 Welle Nord.
Heute Abend mit Lars Jessen, Regisseur, geboren in Kiel, aufgewachsen in Dithmarschen, wohnhaft in Hamburg. Und du hast vorhin schon kurz gesagt, du bist ein Öki. Das äußert sich auch bei deiner Arbeit.
Ja, wir tun ja immer so an Drehorten und Sets, überhaupt in der gesamten Medienbranche, als ob wir mit dem restlichen Leben nichts zu tun hätten. Viele Leute achten vielleicht privat auf Mülltrennung oder kaufen einen Bioladen ein, aber am Set ist man ein Künstler und trinkt aus Plastikbechern und wirft sie weg. Und
jeder komisch eigentlich, ne? Gerade so diese Branche, denkt man, das sind die Ersten, die in den Bioladen gehen, aber ja, da ist es dann wurscht.
Am Drehort nicht, da ist man ein Künstler, da kann man alles wegschmeißen. Und seit ein paar Jahren haben wir da eine Initiative mit der Hamburger Filmförderung, die nennt sich Grüner Drehpass, dass wir eben auch bei uns in der Filmwirtschaft gucken, dass wir uns ein bisschen vernünftiger verhalten. Und da gehören dann so banale Dinge dazu, wie weniger Fleisch essen beim Catering oder eben auch mit dem Zug anreisen und nicht unbedingt mit dem Flugzeug. Und das ist tatsächlich bizarr, dass in dieser Branche das sehr, sehr spät ankommt, diese Gedanken, die ja in anderen Bereichen der Wirtschaft viel stärker schon ausgeprägt sind. Aber das ist für mich ein persönliches Ding. Da gehe ich jedem gerne mit auf den Nerven.
Ja, man spielt auch gut nach dem Dinkelbratling.
Absolut. Und man muss nicht immer nur das schwere Gulasch haben, was dann eh dazu führt, dass man 2 Stunden nach der Mittagspause nicht arbeiten kann, weil alle erstmal mit Verdauen beschäftigt sind.
Ja, lass uns ein bisschen über deine ja auch filmischen Anfänge sprechen. Es ging auch in Dithmarschen los. Du warst sehr jung. An der Meldorfer Gelehrtenschule, 7. Klasse, 13 warst du. Da gab es eine Video-AG. Das muss dann ja 1982 gewesen sein.
Genau.
Da kam ich gerade in die 5. Klasse. Da hätte an unserer Schule noch niemand was mit Video am Hut gehabt. Das war ja sehr fortschrittlich in Meldorf.
Ja, wir hatten einen ganz tollen Lehrer, der hieß Hans-Friedrich Helfrich und der kam aus dem Rheinhessischen zu uns. Es kamen ja damals viele Lehrer aus Süddeutschland, die uns ein bisschen dabei geholfen haben, unsere ganzen verknöcherten Nazi-Lehrer loszuwerden. Und da hat er eine ganz, ganz elementare Rolle gespielt, nicht nur im deutschen Geschichtsunterricht, sondern eben auch, dass er gesagt hat, lass uns doch mal von unserem Bio-Lehrer die Videokamera ausleihen, mit der wir normalerweise nur unser Mikroskop fotografieren.
Ja.
Und lass uns einen Film drehen. Und,
war das schon VHS?
Das war VHS und unfassbar schlechte Technik. Und leider der einzige Nachteil war eben, dass wir eben nicht auf Film Super 8 oder so gedreht haben. Das hätte man heute noch vernünftig angucken können. Und so sind wir da reingeraten. Der Helfrich hat für uns ein paar Geschichten sich ausgedacht, an denen wir dann später auch mal selber mitgearbeitet haben. Am Ende tatsächlich habe ich mein Abitur ein Stück weit auch der Arbeit an einem 90-minütigen Spielfilm, ich will nicht sagen geopfert, aber sagen wir mal mindestens 1,0 Notenprozentpunkte. Und das hat eben wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil das einerseits eine künstlerische Arbeit war, gleichzeitig eben auch eine Teamarbeit war und wir konnten auch das, was wir so liebten, war ja nicht unbedingt der Matheunterricht, sondern eigentlich eher die Fernsehserien, die wir geguckt haben oder die Filme. Da konnten wir sozusagen mit diesem Wissen erstmalig punkten. Insofern war das für mich ein totales Schlüsselerlebnis, dass es sozusagen ein Vorteil sein kann, wenn man sich bei Dallas und Denver Clan gut auskennt.
Warst du eher Dallas oder Denver?
Ich war tendenziell mehr Dallas, muss ich sagen. Ja. Habe auch Denver Clan alles geguckt. Also dieses.
Und ging das in die Richtung dann? Also, oder was waren Geschichten, die der Lehrer sich ausgedacht hat? Oder konntet ihr auch sagen, wir entwickeln eben auch
alles? Ja, anfangs kam er mit Kurzgeschichten, die wir dann umgesetzt haben, aber dann haben wir durch ihn also auch einen Blick auf uns selbst neu gefunden. Also zu sehen, was an uns Norddeutschen lustig ist oder auch bewundernswert, kriegt man natürlich besser manchmal hin mit dem Anstoß von außen, in dem Fall unser rein hessischer Lehrer. Und da haben wir dann eigentlich mitbekommen, das ist ja vielleicht auf den ersten Blick langweilig, aber wenn man ein zweites Mal hinguckt, findet man so viele lustige Sachen. Also allein da im Watt die Bohrtürme oder die Schafe am Deich, diese banalen Dinge, an denen man vorbeifährt oder überhaupt Kohl als Anbaugebiet, hochkomisch, aber hat er auch natürlich eine wahnsinnige
Poesie. Sag das mal den Kohlbauern dort, du. Kohlschnaps ist auch sehr lecker.
Hast du das schon gehabt?
Kohlpralinen habe ich mal gegessen. Und Kohlshampoo schon benutzt unter der Mütze?
Das habe ich nicht
gemacht. Gibt's auch im Kolosseum.
Glaubt ihr das?
Ja. Ja, war das für dich dann klar, auch schnell, dass das dein Beruf werden soll? Also hat dieser Herr Helfrich dich sozusagen auf die richtige Spur gebracht?
Ja, mehr kann man von einem Lehrer nicht erwarten.
Absolut.
Das war von vornherein klar, so mit 15, 16. Ich hätte mich nicht getraut, das laut zu sagen, weil ich gar nicht gewusst hätte, was ein Regisseur tagsüber macht und wie man das wird. Insofern habe ich das nicht rausposaunt, sondern eher für mich behalten. Aber dann, als 85 der Film erst die Arbeit und dann von Buck rauskam, das haben wir uns angeguckt und gesagt, wenn man mit den Mitteln sowas Großartiges schaffen kann, also mit unseren Mitteln, Schweine, Bauernhof und das Klopapier ist alle, so eine große Kinoerzählung hinbekommen hat, das war letztlich das zweite Schlüsselerlebnis, wo ich gesagt habe, das will ich auch.
Ja, und auch wirklich die Arbeit hinter der Kamera. Also nicht, weil wir viele gerade heute mit all diesen Castingshows und wir lernen alle via Instagram, Fame ist das, was zählt. So ein bisschen war das ja auch früher auch so, dass man vielleicht auch eher den Wunsch gehabt haben hätte können, vor die Kamera zu gehen.
Ja, man hätte dafür begabt sein müssen. Ich bin erkennbar unbegabt für darstellerische Kunst. Und ich hätte natürlich auch super gerne den Geheimagenten und sowas alles gespielt, auch schon damals in den Schulfilmen. Aber am Ende des Tages musste ich dann anerkennen, die anderen hatten das besser drauf als ich. Aber gleichzeitig wusste ich auch, das, was in dem Punkt gefragt ist, an Organisation und Struktur und auch an im richtigen Moment die richtige Idee haben, das habe ich damals gemerkt, dass ich da einigermaßen gut drin war. Und auch vielleicht ein bisschen hartnäckiger noch in dem Drang und dem Willen, das zu machen, als der ein oder andere von meinen Kumpels.
Also Kino machst du, Fernsehen machst du. Kann man sagen, Kino ist so das Herzensprojekt und ja, Fernsehen zahlt die Miete?
Nee, kann man eigentlich nicht sagen. Es hat ja einfach auch damit zu tun, dass die Fernsehsachen von viel, viel mehr Leuten gesehen werden. Es ist natürlich immer eine abstrakte Vorstellung, eine Einschaltquote zu hören. Das waren jetzt in meinem Tatort irgendwie 34% Marktanteil, dann sind das 13 Millionen Leute oder so.
Das war der Münster-Tatort im Herbst,
ne? Ja, ist abstrakt, ne? Aber genauso sind es dann eben auch mal 3 Millionen bei Jürgen, die den Film geguckt haben. Man kommt da einfach vielleicht nicht so intensiv, aber doch mit viel mehr Leuten sozusagen mit seinem Zeug ins Geschäft. Während bei Kino man ja schon bei einem deutschen Film froh sein kann, wenn man 50.000, 60.000 Zuschauer gemacht hat. Und die Filme laufen dann eben ja auch im Fernsehen nicht um 7:45, sondern meistens um 22:45. Das heißt, Kino ist eine schöne Leidenschaft, aber letztlich auch immer ein kleines bisschen für die Nische.
Trotzdem ist beim Kino ja so, man geht in einen Lars Jessen-Film, beim Tatort guckt man den Münster-Tatort. Da ist es mir eigentlich eher zweitrangig, wer da Regie geführt hat.
Das ist so wie so ein Lotse, da man mit dem Dampfer eine Zeit lang mitfährt. Der Dampfer fährt sowieso, aber man kann sagen, fahr doch mal hier einen Schlenker anders. Das bemühe ich mich natürlich bei den Münster-Tatorten zum Beispiel, eben zu gucken, dass das vielleicht nicht immer so albern ist, sondern auch mal ein bisschen ein richtig ganz normaler Film ist zum Beispiel.
Das wird schwer bei einem Münster-Tatort.
Ist gar nicht so schwer.
Nee?
Nein,
macht man das?
Überhaupt
nicht. Wieder bei
man muss ein gutes Drehbuch haben und das ist eben, wie eingangs gesagt, da sind wir auch dran beteiligt. Mhm. Wenn man sich darum kümmert, dass das Drehbuch sagen wir mal, zu einem selber passt, ist das überhaupt kein Problem, mit Axel Prahl oder Jan-Josef Liefers zu sagen, jetzt machen wir einfach mal 3 Gags weniger. So, ja. Das ist überhaupt kein Problem.
Und die hören dann auch.
Die freuen sich auch. Freuen sich auch mal, wenn einer sagt, lass doch mal irgendwie machen, lass uns mal eine Entführungsgeschichte im Münster-Tatort machen. War original gar keiner, der gesagt hat, nee, das passt nicht zu uns. Überhaupt nicht.
Jetzt ist es aber der Münster-Tatort. Du bist nun Schleswig-Holsteiner. Du hast einen Milberg gemacht.
Einen Milberg
gemacht. Einen. Ja. Und danach war man sich nicht mehr einig? Oder?
Nein, da gab es jetzt auch keinen Konflikt. Überhaupt nicht.
Ich will damit sagen, es wäre an der Zeit eigentlich.
Ich bin bereit, sobald ich gefragt werde, bin ich der Letzte, der sagt, ich will es
ja. Ja, es hat sich auch so ein bisschen genudelt da mit dem Borowski. Quote, wie wichtig ist dir die Quote? Du hast eben schon gesagt, das ist aufregend natürlich, wenn am nächsten Tag der Anruf kommt oder du guckst um 9.30 Uhr im Internet, schaust, ob es 34% oder doch nur 18% waren, Marktanteil.
Ja, es ist letztlich unsere temporäre Währung. Aber klar, bei etwas Sachen wie zum Beispiel diesem mehrfach jetzt zitierten Film Jürgen, wo man sagen muss, das ist jetzt ja nicht unbedingt das, was am Mittwochabend läuft, das ist kein Psychothriller, Das ist jetzt auch keine frauenaffine Geschichte, wo es, sagen wir mal, die Themen der klassischen zu sehr dort aufgegriffen werden.
Sondern damit hast du schön den Mittwochabend-Sendeplatz umrissen. Ja, das stimmt. Eins von beiden ist es immer.
Oder?
Ja. So, und Freitagabend ist Schmonzette und
ja, das ist das
mit ein bisschen Schimmer.
Das deutsche Fernsehen ist durchformatiert.
Ja, ein Stück weit.
Und natürlich, wenn wir jetzt da komplett abgeraucht wären mit dem Film, dann wäre das natürlich blöd gewesen. Aber der Film war auch, also sagen wir mal, gut eingeschaltet. Und gleichzeitig haben wir jetzt die ein oder andere Nominierung für den Film bekommen, für ganz interessante Preise. Und dann ist es am Ende die Kombination.
Element of Crime. Ich hätte wetten können, dass was von Element of Crime dabei ist. Und es ist so. Damals hinter Mond. Warum gerade der?
Das war einer der ersten Songs von Element of Crime auf Deutsch. Ich war immer schon Fan von den englischen Sachen. Aber als dann die deutschen Sachen ankamen, hatte man das Gefühl, dass es jetzt was ganz Neues. Das gibt's eigentlich nicht. Das habe ich vorher nicht gehört. Die tollen Texte von Sven Regener, die super Gitarre von Jakob Ilja. Also das war auch so ein bahnbrechender Moment. Und da fängt irgendwie was ganz Besonderes irgendwie an. Und natürlich verbindet mich mit Element of Crime und mit diesem Jakob Ilja eine persönliche Beziehung. Jakob hat bei mir ganz viele Filmmusiken gemacht. Und das ist natürlich toll, wenn man Fan ist von einer Band und dann die Leute auch noch persönlich kennt. Das ist natürlich Wahnsinn.
Lars Jessen ist mein Gast, Regisseur, aufgewachsen in Dithmarschen, wohnhaft in Hamburg, geboren aber in Kiel.
Ja.
Mit Blick noch damals über die Ostseehalle, habe ich gelernt.
Ja, tatsächlich. Wir haben da, wo jetzt dieser VIP-Parkplatz ist, da stand früher ein Haus.
Und ach.
Wir wohnten im dritten Stock. Wenn ich auf die Kloschüssel gestiegen bin, durch das kleine Klofenster die Anzeigentafel der Ostseehalle erkennen. Das ging damals ernsthaft. Und da sozusagen wurde der Samen gesät für meine THW-Leidenschaft.
Okay, das heißt, du konntest das Spiel durchs Klofenster dann verfolgen?
Ja, es gab da ja auch keinen Live-Ticker oder so. Das wurde auch nicht im Radio übertragen. Man hat im Grunde dann am nächsten Tag musste man die Kieler Nachrichten kaufen, um zu wissen, wie das Spiel ausgegangen ist.
Sowas. Zeitung.
Und ich konnte dann sozusagen das live sehen. Halt, wie gesagt, ein Live-Ticker in analog.
Nicht schlecht. Ja. Dann haben sie gemerkt, dass das geht, das Haus abgerissen.
Ja, das war dann bitter.
Ja. Viele deiner Filme sind hier bei uns im Land entstanden, weil du von hier kommst oder weil Schleswig-Holstein ein gutes Land ist, um Filme zu machen?
Ich finde, das ist ein sehr gutes Land, um Filme zu machen. Also es ist sehr, sehr abwechslungsreich. Wir haben ja wirklich überall schon mit der Kamera gestanden und jedes Mal kann man das irgendwie auch alles wieder neu reinverlieben, muss ich sagen. Also das findet man auch irgendwie nicht so schnell wieder auf der Welt. Und auch diese Unterschiedlichkeit der Landschaft. Und natürlich auch versuche ich, die Leute immer ordentlich mitspielen zu lassen und dass man irgendwie das Gefühl hat, man ist auch wirklich mit dem Film da, wo der Film spielt. Wenn ich einen Film in Dithmarschen drehe, ist er auch anders, als wenn der Film in Ostholstein spielt. Das versuche ich immer hinzubekommen. Und das ist auch im Grunde immer der Ansatz von meinen englischen Vorbildern gewesen zu sagen, wenn man in Birmingham dreht, muss sich das anders anfühlen, als wenn der Film in London spielt.
Also sind das, um so ein Klischee zu bemühen, dann auch in gewisser Weise Heimatfilme?
Absolut Heimatfilme. Also ich habe ja damals, Detlef Buck angesprochen und das war für mich die Neuerfindung des Heimatfilms. Und das hat natürlich jetzt nichts mit 50er Jahre Klischee-Romantik zu tun, aber eben zu gucken, was ist vor der Haustür an Geschichten, an Motiven, an Musik auch. Das ist für mich extrem zentrales Thema in meiner ganzen Arbeit.
Und damit hast du ja professionell Filme gemacht an Orten, die du vorher als Schüler der Meldorfer Gelehrtenschule in der Video AG quasi schon filmisch eingefangen hast. Das muss doch ein tolles Gefühl sein, oder? Du kommst zurück, aber jetzt mit dem ganzen Set, mit dem ganzen Team.
Ja, gibt ja den alten Spruch von George Michael, man will eh nur berühmt werden, um es den Leuten zu Hause zu zeigen, dass man kein Idiot war. Aber klar, ist natürlich cool, die Kamera nochmal dahin zu stellen, wo man 1985 gesagt hat, das ist eine gute Perspektive.
Ja.
Und das ist mir jetzt ja zweimal vergönnt gewesen, 2008 mit Die Schimmelreiter und jetzt Vater, Kutter, Sohn in 2016. Und da hatten wir ja auch so wahnsinniges Glück bei den Dreharbeiten, dass das Wetter so unglaublich gut war und die ganzen Teammitglieder gesagt, doch, ich könnte gar nicht hierher ziehen.
Ja.
Da habe ich dann aber sagen müssen,
ganz dumme Idee.
Es ist nicht immer so gutes Wetter, also ihr müsst ja das vielleicht auch mal zu einem anderen Termin ausprobieren.
Ja. Ja,
also was Schöneres kann einem ja ernsthaft nicht passieren.
Durfte Herr Helfrich, der Lehrer, auch kommen?
Herr Helfrich war bei vielen Drehs von mir dabei, bei Filmpremieren und er ist jetzt vor ein paar Jahren leider verstorben. Aber ich glaube, dass wir so ein gutes Verhältnis hatten, dass ich eben da auch ganz viel zurück geben konnte von dem, was ich von ihm bekommen habe. Mhm.
Du hast dich auch für deine Heimat Meldorf entschieden, als es um die Premiere von Jennifer ging. Ist dir schon wichtig, dann zurückzukommen?
Ja, natürlich. Ja. Also man zahlt dann auch irgendwie was zurück, was man bekommen hat. Und auf der anderen Seite ist es einfach auch ein wahnsinnig schönes Kino in Meldorf. Das macht ein alter Fußballkumpel von uns.
Mit Verzehr auch noch.
Ne? Mit Verzehr-Kino. Ja. Unserer Meinung nach das einzige deutsche Kino, in dem man sich während der Vorstellung Bananensplit bestellen kann, weil nebenan auch noch eine Eisdiele ist. Was wir auch natürlich passioniert tun.
Das heißt, er geht rüber und holt.
Er geht rüber und holt den Bananensplit. Das muss man erstmal hinkriegen.
Wow.
Ja. Also nee, das sind natürlich dann großartige Momente. Da haben wir unsere ersten Filme geguckt. Da haben wir die ganzen Bud Spencer und Louis de Funès-Filme geguckt. Und jetzt läuft da halt auch was von uns.
Ja.
Und ja, da ist man dann auch natürlich manchmal ein bisschen bewegt.
Mit natürlich viel Freunde, Familie wahrscheinlich auch. Aber ist dieses Publikum, auch das Heimatpublikum, dann kritischer?
Auf eine Art schon. Sozusagen am Anfang ist natürlich dann so eine Anfangseuphorie, da einer von uns hat was gemacht, dann wird das gut gefunden. Aber wir gehen da natürlich auch immer hin, um zu gucken, dass man eine ernsthafte, echte Meinung bekommt. Und die Freunde, die wir da noch zahlreich haben von früher, also ich spreche da vor allen Dingen über Andreas Altenburg und mich, die sagen einem dann schon, dass sie das nicht so gut fanden. Und der Dittmascher ist auch unbestechlich. Also die nehmen dann auch kein Blatt vom Mund, aber insgesamt ist das immer auch von einer großen Sympathie und Liebe getragen, was wir da machen. Und eben auch von einer großen Form von Selbstironie. Also das hat mir bei Die Schimmelreiter besonders imponiert, dass die Dittmarscher den Film auch so angenommen haben als sozusagen lokales Ereignis und auch gesehen haben, ja, wir sind halt so. Ne? Das finde ich extrem imponierend und tut auch gut, weil Welt verändert sich, vieles dreht sich und da bleibt eben viel einfach noch so, wie es war.
Dein erster Kinofilm am Tag, als Bobby Ewing starb. So ein, ja, eine Art Kultfilm für uns in Schleswig-Holstein. Es geht da ums Leben in einer WG, das Kernkraftwerk Brockdorf in Sichtweite. Das ist ja, Lars, auch deine eigene Geschichte, oder?
Ja, absolut. Total autobiografischer Film. Der Protagonist ist 16 oder 17 in dem Fall. Ich war damals ein bisschen jünger. Ich bin tatsächlich aus dem Haus, neben der Ostseehalle, mit meiner Mutter in so einer Aussteigerwohngemeinschaft Ende der 70er Jahre nach Eckstedt in Dithmarschen gezogen und habe tatsächlich dann als 9-, 10-Jähriger in so einem Haufen von, sagen wir mal, leicht verirrten Spontis gelebt.
Das prägt wahrscheinlich.
Das war im Grunde auch wirklich eine harte Zeit. Also im Rückblick ist es dann alles ein bisschen lustiger zu erzählen, aber ich hatte dann kein eigenes Zimmer. Die WG hat sich damit finanziert, dass sie sozusagen Leute aufgenommen hat, die aus der konventionellen Heimerziehung rausgeflogen waren. Also ich kam quasi aus einer Hubba-Bubba-Yps-Heft-Kindheit direkt sozusagen in eine Ansammlung von schwer geistig gestörten Jugendlichen und Erwachsenen, die auch schwer geistig gestört waren in meiner Ansicht. Und es wurde auch immer alles ausdiskutiert. Also wenn ich ein Problem hatte, konnte ich ein Plenum einberufen. Dummerweise war ich als 10-Jähriger.
Du meinst also das?
Ja, genau. Aber ja. Es ging natürlich auch immer darum, wer dann am besten argumentieren kann. Das war in der Regel nicht ich. Was dazu geführt hat, dass letztlich die Dorfbevölkerung mich gerettet hat. Also meine Dorfkumpels, mit denen ich Fußball gespielt habe und auch die Form von Exotik, die meine blonden, langen Haare in Eckstedt in Dithmarschen ausgestrahlt haben, hat zumindest zu einer gewissen guten Andockung zu der gleichaltrigen Bevölkerung geführt. Aber ich wollte ja eigentlich gar nicht irgendwie so ein Exot sein, ich wollte einfach nur so sein wie die anderen auch. Und deswegen habe ich mich dann eben dort auch angepasst mit den Dingen beschäftigt, die man dazu macht.
Aber
Bushaltestellen rumsitzen, ja. Später Kornlift trinken und auf Zeltfeste gehen.
Wie viel Dithmarschen steckt noch in dir?
Ich wüsste jetzt nicht, dass ich mich großartig verändert hätte, was meine Wurzeln angeht. Also ich habe immer das gefeiert. Alles das, was wir da erlebt haben, was ich dort in meiner Jugendzeit in Dithmarschen, die oft eben äußerlich sehr langweilig war, hat letztlich ganz, ganz viel dazu beigetragen, dass wir uns selber Sachen ausdenken mussten. Und besonders positiv war eben, dass wir einfach zu wenige Leute waren, um Klicken auszubilden. In unserer Gruppe war ein Punk, ein Typ von der Jungen Union, einer von der SDAJ. Wir waren so bräsige Bon Jovi-Popper. Aber wir waren eben zu wenig. Wir konnten nicht eigene Gruppen aufmachen. Und das hat eben dazu geführt, dass die Freundschaften bis heute eben gehalten haben, man deswegen extrem unterschiedliche Leute kennt und deswegen nie so ein klassisches In-Group-Verhalten ausbilden konnte.
Toll eigentlich, ne?
Also es ist ein großes Geschenk.
Ja.
in so einer komischen, entlegenen Gegend aufgewachsen zu sein. Also total.
Was vielleicht trotz Facebook, trotz Instagram und all die Dinge, mit denen unsere Jugend heute aufwächst, auf dem Dorf noch teilweise immer so sein kann.
Ich hoffe, dass es immer noch so ist. Letztlich ist es ja auch in Städten manchmal nicht anders. Also meine Kinder haben Hamburg auch nicht richtig kennengelernt. Wir wohnen einfach letztlich in einem Teil von Altona, wo die sich gut auskennen. Aber dass sie jetzt genau wissen würden, wie es in Winterhude und Eppendorf aussieht, wüsste ich jetzt auch nicht. Also letztlich baut man sich ja immer so ein bisschen die Nischen. Nur in der Großstadt ist es natürlich viel einfacher, irgendwo dazuzugehören. Und sich selber zu fragen, was ist man eigentlich, was ist jetzt letztlich meine Identität? Also das, was wir auch eben durch diesen äußeren Anstoß, durch den Lehrer aus Rheinhessen bekommen haben, letztlich darüber nachzudenken, was macht uns eigentlich aus? Was ist an uns lustig, was ist an uns schätzenswert und was ist letztlich das Besondere auch, was nur wir haben? Das bekommt man natürlich dann eben auch durch so eine Arbeit wie mit der Videokamera und zu gucken, was ist lustig, ne? Oder was ist eben auch anrührend oder traurig. Also das, glaube ich, in so kleineren Orten, die Beschäftigung mit sich selbst ist da einfach automatisch intensiver.
Hast du dein Interesse, deine Leidenschaft, deinen Beruf weitergegeben an deine Kinder?
Ich hoffe, dass ich das nicht getan habe, weil ich selber rückblickend merke, wie viel Glück ich in meinem Beruf hatte. So viele Kreuzungen und Weggabelungen, wo ich durch Zufall oder durch Lenkung oder Intuition oder was die richtige Abzweigung genommen habe, sodass ich selber, wenn ich zurückblicke, gar nicht wüsste, ob ich das selber nochmal machen würde, in dem Wissen, wie viel Glück, Zufall, Bestimmung, Vorhersehung dazwischen ist. Insofern fände ich es viel cooler, wenn meine Kinder was ganz anderes machen als ich und eben eigentlich ihr eigenes Ding machen.
Mein Gast heute Abend, Lars Jessen, Regisseur aus Schleswig-Holstein. Er wohnt in Hamburg, das sehen wir ihm nach, in unserer sympathischen Vorstadt. Da muss man wahrscheinlich einfach wohnen, auch wenn man in so einem kreativen Beruf arbeitet.
Ja, man ist natürlich viel unterwegs. Ich arbeite sehr viel auch in Köln, teilweise natürlich auch im Ausland oder keine Ahnung. Deswegen die Jobs, die ich dann habe, ist es natürlich schön, wenn man dann auch abends nach Hause kommen kann und sich wieder mit den Themen wie Abwaschen oder Nachhilfe für die Schule oder so beschäftigen kann. Das erdet, und wenn ich jetzt quasi irgendwo anders leben würde, wo keine Medienstadt wäre und wo keine Filme prinzipiell gedreht werden würden, wäre ich ja noch mehr weg von zu Hause. Insofern, Hamburg ist schon dann der kleinste gemeinsame Nenner.
Ist in Ordnung. Paolo Conte, Sparring-Partner, steht hier noch.
Ja, ich bin aus vielerlei Hinsicht ein Paolo Conte-Fan. Also ich habe den Song auch das erste Mal in einem tollen Film gesehen von François Ozon. 5x2, wo die Geschichte eines Ehepaars rückwärts erzählt wird, sozusagen von der Scheidung rückwärts zum Kennenlernen. Und unglaublich berührender, bedeutender europäischer Film, finde ich. Und das ist der Abspannsong davon. Und Italien deswegen. Mein Sohn hat ein Jahr in Italien gelebt. Seitdem herrscht ein bisschen mehr italienische Lebensart bei uns in der Familie. Insofern Paolo Conte.
Gut. Wenn wir mal aufs letzte Jahr gucken, da war der Film Jürgen im September, Vater Kutter Sohn im Oktober, im November der Münster-Tatort unter deiner Regie, im Januar dann Jennifer, die Comedy-Serie. Sieht so ein normales Jahr aus bei dir?
Also 2017 war ein unfassbares Jahr, das man eigentlich aufteilen müsste auf mehrere Jahre, weil diese Art von Aufmerksamkeit, dass man das alles geschafft hat, diese Dinger tatsächlich zu drehen, zu schneiden, fertigzustellen und dann, dass sie gesendet werden, ist etwas, was so selten ist und so viel auf den Mal kommt. Natürlich waren auch teilweise Sachen, die dann ein Jahr alt waren, die dann erst 2017 gesendet worden sind. Aber ich arbeite echt viel. Ich habe die Möglichkeit, viele Sachen zu machen, unterschiedlichster Art. Ganz persönliche Sachen wie Jennifer, wo wir letztlich die Jugenderinnerung von Andy Altenburg und mir im Schönefuß-Imbiss in einer Bahnhofstraße in Meldorf verarbeiten. Und dann bis hin zu sowas wie Tatort Münster, so ein bisschen die heilige Kuh des deutschen Fernsehens. Ja, dass das alles so zusammenkam. Ich habe mir das am Ende des Jahres auch nochmal aufgeschrieben, um mir das zu merken, weil ich selber nicht verstanden habe.
Ja, nun sind wir schon relativ weit vorangeschritten in 2018. Was passiert denn dieses Jahr noch?
Ich bin jetzt gerade fertig mit einem Polizeiruf Rostock.
Mhm. Charlie Hübner wieder.
Charlie Hübner, Anneke Kim-Sarnau, sehr persönliche Geschichte auch. Und tatsächlich diesmal der erste Film von mir, mehr oder weniger ohne Witze, ohne Gags, ohne Humor. Ganz harte Geschichte. Und
wolltest du das? Also ist das auch so ein Wunsch, so wie Komiker oft sagen, ich möchte aber auch mal, weiß ich nicht, den Hamlet spielen?
Nee, habe ich nicht den Drang unbedingt, jetzt sagen, ganz seriös nochmal was zu machen. Also wie Woody Allen das ja auch mit 3 Filmen gemacht hat. Für mich eher schwächere, wo die Ellen Filme die ernsten. Nö, überhaupt nicht. Hat sich jetzt einfach so ergeben. Ich wollte diese Geschichte erzählen,
im Prinzip um die Privatisierung sozialer Arbeit, die, finde ich, gesellschaftlich fatal ist. Und ich wollte einfach diese Geschichte einfach populär erzählen. Und Polizeihof Rostock ist natürlich eine wahnsinnig tolle Reihe, die ich extrem liebe, auch für seine Emotionalität und auch für den Realitätsimpact, die das Ding hat. Die beiden Schauspieler sind toll. Und insofern auch ein großes Glück, dass man sowas dann auch nochmal machen darf.
Und dann? Also dann, das ist jetzt fertig?
Aktuell im Kino ist jetzt ein Film, der heißt Wildes Herz, den ich produziert habe mit meinem Kollegen Sebastian Schulz zusammen. Regie hat gemacht Charlie Hübner. Den kann man jetzt gerade im Kino sehen. Es geht um Feine Sahne Fischfilet und den Sänger Monchi aus Rostock. Ein ganz toller Typ, den wir über 4 Jahre lang porträtiert haben. Jemand, der auch so ein bisschen für uns seine Fresse hinhält, sag ich mal salopp, in Vorpommern, wo sich viele gesellschaftlich relevante Gruppen, vor allem die Parteien, eigentlich aus dem Staub gemacht haben. Und Monchi mit seiner Band sich dahin stellt und die Leute unterstützt, die vor Ort sich gegen die Nazis stellen, Kinderfeste organisiert, wo es eigentlich nur noch die AfD oder die NPD tut. Und ein wahnsinnig faszinierender Typ und ein sehr mitreißendes Porträt, das Charlie Hübner da gemacht hat. Und ich kann nur jedem empfehlen, da nochmal reinzugehen.
Meine Güte, aber was für ein Pensum. Also Kinofilm abgedreht und Polizeiruf und wahrscheinlich jetzt dann die nächsten Sachen schon auf dem Zettel. Das muss man alles irgendwie unter einen Hut bringen.
Ja, man muss gut organisiert sein. Ich habe tolle Mitarbeiter und viele inspirierende Partner, mit denen ich zusammenarbeite. Und ich fühle mich ganz ehrlich immer noch so, dass ich denke, Wahnsinn, dass ich das jetzt machen kann. Bin immer noch überrascht, dass man mir das zutraut und dass wir die Möglichkeit haben, ja, dass das tatsächlich ausgestrahlt wird.
Das meistens.
Ja, hört sich jetzt irgendwie dumm an, aber es ist eine Überraschung jedes Mal.
Ich habe gefunden den Hinweis auf den Film von 2016 mit dem Arbeitstitel Rumspringer.
Ja.
Da stand hinter Cancelled before start of filming.
Ja, das ist passiert leider manchmal. Mir ist das zum Glück sehr selten passiert. Aber ich habe dann aus dieser Absage ein unglaubliches Glück gehabt. Ich habe nämlich Klaas Häufer Umlauf kennengelernt, der mit mir diesen Film machen sollte. Am Ende fehlte ein bisschen Kohle und das wurde abgesagt. Und wir haben dann gesagt, ja gut, dann machen wir es doch nächstes Mal selber. Und jetzt haben wir eine gemeinsame Produktionsgesellschaft und produzieren unseren Kram halt selber.
Ach so.
Und für mich natürlich nochmal eine neue Tür.
Das heißt, diese Zusammenarbeit ging über seine Rolle als Friseur in Jennifer hinaus?
Absolut. Wir haben eine ganze Menge Projekte zusammen. Auch einen Kinofilm, wo Klaas die Hauptrolle spielen soll. Und da arbeiten wir jetzt gerade an dem Drehbuch und hoffen, dass wir das dann in 2019 drehen können.
Ja, Lars, ich habe gelesen, Quentin Tarantino, der hat einen ganz schönen Brauch. Am Set, da macht er so einen Abend und da zeigt er Filme, die er mag. Also damit alle schon mal wissen, was so sein Geschmack ist, wohin die Reise dann gehen könnte. Wenn du so einen Abend veranstalten würdest für dein ganzes Team, für deine Schauspieler, für alle hinter der Kamera, welche Filme würdest du zeigen?
Ich würde zeigen den vorhin angesprochenen Almost Famous von Cameron Crowe. Ich würde von Mike Lee zeigen Secrets and Lies. Ich würde natürlich Detlef Buck zeigen, erst die Arbeit und dann. Ich würde den ersten Schimanski zeigen, wenn ich an einem Tatort-Set wäre, um zu zeigen, was damals eben alles möglich war. Da hat man sich ernsthaft noch drüber ausgerichtet, dass einer Scheiße sagt. Also ich finde, das ist zum einen für das deutsche Fernsehen extrem maßgebliches Werk. Haju Gies hat da Regie gemacht. Den würde ich auf jeden Fall zeigen.
Das ist ja schon, der Abend ist schon gelaufen.
Also ich würde jetzt auch das eher versuchen, ein bisschen auf freiwilliger Basis zu machen. Ich glaube, bei Tarantino ist eine ganze Menge Gruppenzwang dann dabei.
Und bei dir gibt's Korn Fanta dazu. Kleine Schnellfragerunde. Keine Talkshow ohne sowas. So ist das hier auch. Deine 120 Sekunden. Ich sage was, du antwortest spontan. Los geht's. Ohne Mütze fühle ich mich.
Privat.
Als ich meine Mützen das letzte Mal gezählt habe, kam ich auf?
35, 36, sowas.
Meer oder Marsch?
Geest.
In Dithmarschen aufzuwachsen ist wie?
Herausfordernd.
Mein Lieblingsort in Schleswig-Holstein?
Der Bramsee.
Landgasthof oder Sternerestaurant?
Landgasthof.
Welcher Landgasthof?
Großvollstedt derzeit.
Einen Film zu drehen heißt?
Ein guter Teamplayer sein und zur richtigen Situation, zur richtigen Gelegenheit die richtige Idee haben.
Erfolg ist?
So, dass man sich da nicht so sehr von beeinflussen lassen sollte.
Wenn ein Film floppt, dann?
Ist man einen Tag traurig und versucht, wieder von vorne anzufangen.
Wenn ich nicht Regisseur geworden wäre, dann?
Wäre ich wahrscheinlich Lehrer.
Genug Familienzeit zu haben, ist als Filmmensch
wichtig, um sich nicht verrückt zu lassen von den ganzen Neurosen, die einem tagtäglich im Berufsleben begegnen.
Einfach mal unbeschwert, ohne Gedanken ins Kino gehen und nur mal so einen Film gucken, das ist für mich
sehr selten, weil der muss so gut sein, dass man alles rundherum vergisst.
Mein größter beruflicher Traum ist es.
Ich habe alles erreicht beruflich.
Und diesen Film müssen Sie sich unbedingt anschauen.
Wildes Herz von Charlie Hübner im Verleih von Neue Vision.
Den gucken wir uns an. Und welchen Lars Jessen-Film müssen wir sehen?
Arbeitstitel Herrlichkeit Nummer 7, wenn alles gut geht, im Herbst 2019 im Kino.
Okay. Ja, Lars Jessen, vielen, vielen Dank für den Besuch.
Sehr gerne.
Für die vielen offenen Erzählungen und Worte. Ich hätte jetzt noch Bryan Adams, Summer of 69.
Tatsächlich, ich wurde gefragt, ob ich Songs aussuchen kann, die mit meiner Biografie zu tun haben. Und man hat auch früher mal peinliche Songs gehört. Und Summer of 69 ist für unseren Freundeskreis ein wichtiger Song. Und ich widme dem Song meinem alten Kumpel Bernie.
Damals in Meldorf an der Bushaltestelle.
Exakt. Oder eher auf der Verkehrsinsel. Also wir haben im Grunde wenig Bushaltestellen gehabt. Das heißt, wir haben eigentlich immer in der Verkehrsinsel in der Marstraße gesessen.
Lars Jessen, Dankeschön.
Sehr gerne.
Immer dienstagabends ab 8. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Nur auf NDR 1 Welle Nord. Wir lieben Schleswig-Holstein. Moin.